Hey Hagen, super, dass du gestern die Resi-Demo gespielt hast.
Ach, weil ich so ein vorbildlicher Mitarbeiter bin, der sogar am Sonntag sich ransetzt?
Nein, weil wir das jetzt als Idee auch für Gamers Global verwenden. Und zwar wird ab nächster Woche der Momo-Car nur noch für Premium-User sein, die zwischen 13:10 Uhr und 13:35 Uhr einschalten. Guten Morgen, Hagen.
Guten Morgen, Jörg. Müssen wir uns jetzt ranhalten, dass der auch so bis 13:05 Uhr fertig ist?
Ja, hör auf, so zu tun, als sei das ein gelungener Scherz gewesen. Aber die Grundidee kam von dir. Das möchte ich hier nochmal in aller Offenheit sagen.
Ja, das ist, und ich stehe auch dazu, ne? Das ist, der kocht nach, weißt du, und in einer Woche, dann haust du dir auf den Schenkel und du weißt gar nicht mehr warum.
Weil es Schmerzen bereitet, wenn man unlustige Scherze in der Öffentlichkeit darbietet. Ich weiß es nicht. Aber was ich sicher weiß, ist, dass die Welt da draußen unterschätzt, wie schwer es ist, diesen Montags-Einstiegsgag zu machen. Selbst solche 5% Schenkelklopfer wie gerade.
Ist viel, viel Liebe drin trotzdem. Und?
Leicht sind eigentlich die wirklich lustig sind. Das haben wir ab und zu, so zweimal im Jahr.
Ich denke manchmal noch gerne an unseren Kojima-Choral zu Death Stranding.
Okay, stimmt. Ja, das ist aber auch eher eine Performance. Leute glauben aber auch, dass es einfach sei, Fotos des Monats zu machen oder weiß ich nicht.
Spieletests kann jeder.
Spieletests. Aber das ist harte, spaßbefreite Arbeit, die wir hier mit grimmigen Gesichtern vollbringen. Und damit willkommen in dieser Woche, werte Zuhörer. Wir haben wie fast immer eine ziemlich volle Woche für euch und werden euch auch wissen lassen im Zuge dieses Podcasts, was da so auf euch zukommt. Aber man darf schon eines verraten, Resident Evil wird eine Rolle spielen dabei.
Ganz genau. Das führt uns ja schon fast zum Thema auch, was wir am Wochenende gemacht haben.
Ja, also du hast quasi jetzt vor, mit dieser lächerlichen halben Stunde Resi Village Demo den Palmen-Podcast zu füllen, oder was?
Boah, ich dachte eher so an zwei Drittel, so Großträumen und so.
Ach so, okay.
Ich meine, das ist ja eh. Die Sache von dieser Demo, das ist ja so, oh, ne, halbe Stunde Zeitlimit und dann wirst du rausgeworfen. Das klingt ja wie, da haben sie dir das Spiel schon zu Füßen gelegt und dann musst du durchhetzen, damit du möglichst viel in dich aufsaugen kannst und dann werfen sie dich so raus und du kratzt schon an der Tür, weil du mehr Stoff willst. Praktisch ist es aber so, dass am Ende dann das ausblendete, ich spring schon zum Ende, ne, so, und dann geht's wieder in medias res, so richtig, Filmhandwerk wird jetzt hier ausgeübt auf Audioebene. Kam ich am Ende an eine Stelle und dann kam die Schwarzblende und dann wurde mir gesagt, 27 Minuten. So, jetzt springen wir wieder zu Minute 1, 24-mäßig. In der Demo fängt man an, direkt im Dorf und sieht erstmal eine alte Schachtel mit einem Stab, wo Totenschädel dranhängen.
Hey, das ist eine Beleidigung. Wir können nicht mehr so über Frauen reden, nur weil sie 50 geworden sind.
Vielleicht war es ein alter Schuhkarton, von dem
Ach
ich
so.
erzähle. Nein, es war eine ältere Dame, aber die ist einfach komplett wahnsinnig und hat halt, wie gesagt, einen Stab mit Schädeln dran und dann schon das erste Horrorklischee. Er geht, unser Held, Ego-Perspektive, geht zu ihr hin und sagt, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Es ist gefährlich hier. Sie sollten nicht hier sein. Und denkst dir sofort, du bist so ein Vollidiot. Du bist derselbe Vollidiot, der im Resi 7 mit dem Auto irgendwo ins Sumpfhinterland zu den Kannibalen fährt und nicht mal eine
Ja,
Knarre mitnimmt oder einen Polizisten oder die halbe
genau.
Armee.
Oder irgendwas, genau.
Also er ist nicht schlauer geworden und das ist ein herrlicher Dialog. Der redet mit ihr und sie sagt natürlich ominöse Sachen und geht dabei um ihn rum und sperrt das Tor zu und sperrt ihn in diesem Dorf ein und er macht einfach nichts. Das ist richtig legendär. Ja. Und dann ist man aber schön in diesem verschneiten Dörfchen, das ja doch dann so irgendwie eher so skandinavisch aussieht, also so schön Häuser mit so geschnitzten Veranden, so ein bisschen verziert alles. Und also richtig schön gemacht von diesem beschaulichen Dorf-Feeling, das es transportiert. Aber du weißt schon, da ist irgendwas im Busch. Und mir ging ja richtig das Herz auf, als ich dann zu einem Tor kam und da war so ein irrsinniges Metallrelief von einem Dämon und einer Jungfrau und dem haben natürlich die Köpfe gefehlt. So richtig offensichtlich diese Aussparung und das war für mich richtig dieser alte, sinnlose Resident Evil-Stil. Also ich glaube, ich bin da schon kaputt, weil ich das seit Jahren kenne. Eigentlich müsste man sich totlachen darüber, aber die Serie referenziert sich ja inzwischen auch einfach sehr gern selbst. Und das Highlight, würde ich wirklich sagen, ist eine Szene in einem Kornfeld, wo du schon Gegner hörst, weil du darfst auch wirklich schießen, du hast auch eine Knarre und du gehst durch dieses Kornfeld und du hörst sie, aber du siehst sie einfach nicht und du musst auch echt gucken, wie du da wieder rauskommst. Das war von der Stimmung her sehr schön gemacht. Und dann, das hat mich echt überrascht, in Resi 7, wenn du da jemanden getroffen hast, der noch lebt, dann hat er in der Regel das 2 Minuten geschafft und dann ist er gestorben. Also du warst ja immer allein, wenn du nicht gerade diese Hillybilly-Familie getroffen hast. Und da habe ich jemanden getroffen, der hat echt noch gelebt. Und dann noch andere und plötzlich waren da ganz viele und man führt Gespräche und das baut dann eine sehr schöne Cutscene auf, bis alles dann den Bach runtergeht und dann ist es eigentlich schon wieder vorbei. Also ich habe dazwischen schon auch geschossen und Gegner getroffen, aber die Hälfte ist wirklich eine sehr schön gemachte vom dramatischen Aufbau. Cutscene, wo du erst einen sicheren Hafen findest und dann, naja, was immer passiert in Horror-Dingern, ist ja klar, am Ende bist du wieder allein, wie auch immer das zustande kommt.
Naja, aber sind wir am Ende unseres Lebens nicht alle allein?
Aber jetzt... Traust du Resident Evil so viel Botschaften zu, profunde, über die menschliche Existenz?
Nein, aber ich schlage jetzt erstmal das Wort profund nach und langweile dich und hoffentlich nicht die Zuhörer damit, was ich am Wochenende getrieben habe meinerseits. Ich habe nämlich in Vorbereitung des nächsten Spieleveteran-Podcasts doch einen halben Tag in Master of Magic gesteckt. Und zwar in dieser offiziellen Fassung von Slytherin, die auch den Community-Patch inkorporiert. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt am Wochenende nicht ein bisschen vergeudete Zeit war, weil wir sind uns aktuell nicht sicher, ob wir überhaupt Master of Magic machen, weil wir trotz zweier gefragter Kandidaten aktuell einfach keinen Gastveteran haben. Jetzt ist die Frage gerade, ziehen wir vielleicht off-topic vor eine Woche, oder machen wir mal ausnahmsweise zu zweit ein altes Spiel. Das, also mir ist es gleich, ich bin auf beides quasi vorbereitet. Und ich hatte auch meinen Spaß mit Master of Magic, so ist es nicht.
Ja, also doch nicht verschwendet.
Ja, ja. Aber jetzt, ja, auf der anderen Seite, aber das behalte ich mir wirklich für die Spieleveteranen vor. Hat es schon, weiß ich wieder, warum ich es zwar gut fand, aber nicht super fantastisch.
Damals schon, oder?
Damals schon, weil es hat, ist auch kein Geheimnis, hat einfach starke KI-Probleme. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Community-Patch wirklich die strategische KI verbessert. Also die Kampf-KI ist so schlecht wie eh und je. Und die beste Möglichkeit, einen Kampf zu verlieren, den du sicher gewinnen würdest, ist, auf den Autoknopf aus Versehen zu kommen.
Okay.
Aber ich weiß nicht, also was zumindest, was mir gut gefallen hat, aber dann höre ich wirklich auf, um dann Spieleveteran nicht zu viel wegzunehmen. Und das kann vielleicht schon verbessert sein im Vergleich zu früher, dass sie sich mehr beschweren, wenn du so Truppen sammelst an ihrer Grenze und so, auch wenn das nicht immer dann zutrifft. Also da reicht eine Einheit, um das zu triggern. Aber unter Umständen haben sie ja da was gemacht bei der strategischen KI. Und das wäre mir ehrlich gesagt wichtiger als die Kampf-KI. Naja, aber auf jeden Fall, da hatte ich durchaus, also am Anfang habe ich gar nichts kapiert. Ich habe, glaube ich, 12 Partien in einer halben Stunde neu gestartet oder in der ersten Stunde. Aber dann habe ich doch, dann habe ich wieder ein bisschen kapiert, wie es ging. Und dann, wie immer bei solchen Globalstrategiespielen, muss es ja auch so ein bisschen passen. Und das weißt du meistens erst nach ein paar Zügen. Und dann hatte ich schon meinen Spaß, aber nicht so viel Spaß, dass ich deswegen vergessen hätte, Fire Emblem 4 weiter zu spielen.
Generations of the Holy War.
Genau. Nee, nicht ganz. Genealogy, also
ach, genau, die Genealogie,
die Ahnenforschung des Heiligen Krieges. Und kann dir das als bekennender Three-Houses-Süchtiger durchaus empfehlen. Ich glaube, das würde dir auch Spaß machen. Das ist zwar mehr auf die Spielmechanik so ein bisschen runtergebrochen, du hast viel weniger Ablenkungen, aber im Kleinen hast halt schon das, wen verbandelst du mit wem, einfach indem du die halt immer möglichst ihre Züge nebeneinander beenden lässt und so. Da ist auch wenig Treue im Spiel, also es kann durchaus sein, weil es gibt weniger Frauen als Männer und es ist quasi immer die Frau entscheidend. Es kann jetzt schon sein, dass ich vier tapfere Helden um die fesche Heilerin quasi bemühen. Und dann siehst du auch in Städten kannst du bei jedem dann einzeln abfragen, was gerade sein Love Interest ist. Ist ein bisschen mühselig, aber es geht. Und wenn jetzt aber dann quasi, also es gibt immer so, you have an interest, lately you have fancied, bla 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 in your thoughts, so. Und dann gibt's auch noch you are in deep and true love with, das heißt aber nur, dass du verliebt bist. aber sehr. Und dann gibt's noch die Holy Matronomy oder Elternschaft heißt es, glaube ich. Also dann bist du quasi verheiratet sozusagen.
Dann ist schon Feldtrauung.
Und dann weißt du, die beiden werden quasi ein Kind haben. Und wenn es jetzt von dieser zweiten Stufe mit irgendeinem Paar quasi umschlägt auf die dritte, dann orientieren sich alle, die bislang true in love waren, sofort schlagartig um und gucken halt, wer ist denn sonst noch da. Es ist total lustig, wenn man drüber nachdenkt.
Und sind dann auch mit jemand anderen sofort true in love?
Nee, das nicht, aber dann Okay. Sind sie sofort fancy.
Okay, aber ja. da wird nicht lange der alten Liebe nachgetrauert. Aber ich stell mir das auch gerade so vor, stell mir vor, das wäre in Battle Brothers Let's Play so. Es muss schon im Lager rumgehst mit der Liste, na? Klaus, in wem bist du denn? Aha, interessant. Na, da würde ich mir jetzt nicht so viel Hoffnung machen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich nur ein Aspekt, aber es ist schon lustiger, weil dann irgendwo in der Mitte des Spiels gibt es ja einen Zeitsprung und dann spielst du die Kinder weiter. Und du kannst wirklich, ich wusste es natürlich wie jeder, der sich das irgendwie runterlädt, weil das ist ja der Gag des Spiels, dass das so ist. Aber jetzt, wo ich es erlebt habe, jetzt mittlerweile auch schon vor einer Weile, ich bin jetzt schon im 8. Kapitel, und jedes Kapitel dauert ja so einen Vollzeit-Netto-Arbeitstag und ich spreche bewusst von Arbeit. es ist so, dass du doch sehr stark beeinflussen kannst, was du denen mitgibst. Also wenn du willst, kannst du dir das genau hintimen, also dass du genau quasi dein Wunschkind dann bekommst, weil das hängt halt davon ab, wer mit wem sich verbandelt. Irgendwie, ich habe schon wieder vergessen, die Mutter gibt dann, glaube ich, die Klasse eher vor und der Vater die Skills oder irgendwie sowas. Aber sie vererben dann auch noch ihre Gegenstände weiter. Also wenn du wolltest, könntest du das dann ziemlich optimieren, wenn du weißt, wann der Zeitsprung kommt und was du dann haben wirst. Also den Ehrgeiz habe ich natürlich nicht. Das heißt, du kannst dann durchaus Kinder haben, die haben irgendwas bei sich, was sie gar nicht benutzen können, weißt du, von ihrer Klassenfähigkeit und so. Aber was soll's, die an sich ist immer noch lustig. Und du kannst noch abrufen, wer die Eltern sind. Und die sehen dann auch so ähnlich aus und so von ihrer gezeichneten Grafik. Also es ist wirklich richtig lustig.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie das in den vielen Teilen, die jetzt dann wieder kamen, auch oft beibehalten haben. So jetzt Awakening und Fates und so, weil da gibt's wirklich Leute, die füllen da hunderte Seiten von Threads, wie sie da ihre Nachkommenschaft planen. Dass da die besten Skills und Dings rauskommen.
Ja gut, aber bei Awakening, bei Fates, das habe ich ja, das ist das eine Fire Emblem, das ich wirklich nicht länger gespielt habe, weil mich das so genervt hat bei Fates, dass du wirklich die Kämpfe auswendig lernen musst. Also es war ja schon immer oder oft bei Fire Emblem so, dass irgendwie Unerwartetes passiert, aber bei Fates so krass kenne ich das aus keinem anderen, teilweise auch bei Three Houses, aber nur in einzelnen Schlachten, dass du echt beim ersten Spielen einer Schlacht einfach gar keine Chance hast, die zu gewinnen, also ohne, dass dir halt ein oder zwei Leute draufgehen, weil du einfach nicht wissen kannst, was passiert an welcher Stelle. Und darum hab ich, und dann hat mich noch genervt, dass es keine Weltkarte mehr gab. Gut, das gab es in Three Houses ja faktisch auch nicht mehr. Aber bei Three Houses hattest du halt durch dieses Kloster, durch diese Akademie, hattest du irgendwie schon genug Persistenz drin. Aber das hat mir halt bei Fates gefehlt. Da hattest du im Prinzip nur das Camp als irgendwie permanentes Element.
Ja, und es war halt auch ein bisschen beliebig, weil du dir da immer dieselben Gebäude irgendwie reingestellt hast, ja.
Ja, und dann bist du halt von dort aus irgendwie die Weltgeschichte teleportiert worden. Aber wahrscheinlich spiele ich dann, wenn ich zu große Fire Emblem-Entzugserscheinungen habe, spiele ich doch noch mal Fates gescheit. Weil an sich klingt es ja doch lustig. Aber wie gesagt, bei Awakening, da hattest du ja nur einen Nachkommen, halt vom Helden. Und also so, dass quasi deine ganze Belegschaft munter durchs Feld hoppelt und prokreiert. Das kenne ich so aus keinem der Nachfolgenden.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, dass nur dein Held Nachfolger kriegt?
Also bei Awakening kriegt doch nur dein Held ein Kind.
Nee, die treffen ja sogar alle ihre Kinder. Da ist das ja, da verkuppelst du auch Leute. Und wenn das dann fest ist mit diesem S-Rang dann kommt plötzlich aus der Zukunft noch ein Kind nach. Und
ja,
so.
Ja, richtig.
Aber fest kriegst du nur das eine, genau. Die anderen sind ja quasi theoretisch optional.
Genau, aber und das ist halt der Punkt, da ist es halt ein optionales Element. Und bei dem Genealogy ist es halt wirklich
ein fester Punkt, da ist dann Schnitt und dann
fester Schnitt, genau.
Genau, also in der soweit, Konsequenz also so, haben sie das später nicht mehr gemacht.
Genau, in der Konsequenz kenne ich es wirklich nur daher. Es gibt aus den beiden Vorgängern gibt's was Ähnliches, aber da war es eher ein Story-Twist und die habe ich auch nicht selbst gespielt. Dieses, wie hießen das wiederum? Ach, ich, ja, so tief stecke ich.
Das genau. Sind ja dann auch die Teile, die nur in Japan kamen,
exakt,
oder?
Exakt, ja, und, ja, genau. Und also finde ich wirklich eine fantastische Geschichte und wie schon gelobt halt, dass du auf diesen riesigen Karten spielst, wo du dich auch wirklich dumme Entscheidungen treffen kannst, wo du dich dann echt ärgerst, weil du wirklich 10 Runden lang dann eine Fehlentscheidung durch Zurücklaufen wieder wettmachen musst. Und das dauert dann einfach ewig und 3 Tage und so.
Ja, und dann verlierst du vielleicht noch jemanden. Ich meine, also, warte, wenn ich es richtig im Sinn habe, also das ist ja auch quasi ein japanisches Spiel eigentlich, wo es aber inzwischen einen englischen Fanpatch für gibt.
Ja, genau.
Genau, also da kann man ja zumindest dann auch wahrscheinlich über den Emulator auch mal zwischenspeichern. Dann läufst du nicht 10 Runden zurück und verlierst noch jemanden und möchtest am liebsten alles aus dem Fenster schmeißen.
Ja, ich habe das ja auf meinem, das habe ich auch in Fotos des Monats, habe ich ja diesen Eigenbau Handheld da vorgestellt, also Eigenbau ist natürlich krass übertrieben, aber trotzdem. Und darauf spiele ich das die ganze Zeit. Und dieser Retro-Arc, der dem zugrunde liegt, da kannst du ja wunderbar dann auf die beiden nicht genutzten Trigger-Tasten vom PlayStation Mini-Pad kannst du dir dann rückspulen und Schnellvorlauf machen. Oh, wobei der Schnellvorlauf kaum was bringt. Ich glaube, da ist dann doch die Technik zu schwach von der PlayStation Mini. Also im Wesentlichen spielt die Musik schneller ab, alles andere bleibt gleich schnell oder ist vielleicht so um 20% ziehen sie dann schneller, also es bringt nicht viel. Aber du kannst also zurückspulen und das nutze ich auch exzessiv, weil ich echt keinen Bock habe, dann ja die ganze Mission neu zu starten wegen einem kleinen Fehler.
Das wäre nämlich wirklich Arbeit. Aber ich hätte auch den GameCube-Teil in Erinnerung, den hatte ich eigentlich auch sehr gemocht, aber ich habe das halt...
Der Radiant Dawn, ja.
Genau, ich habe das... Warte, da gibt's ja 2 Path of Radiance und Radiant Dawn. Ich weiß immer nicht, was GameCube und wie ist. Aber da ist ja bei beiden so, du musst da immer, kannst du alles
Path of Radiance war, glaube ich, der GameCube-Teil und der Wii-Teil war dann Radiant Dawn, ja.
Genau, das klingt richtig. Und das ist halt, also auch der Wii-Teil war ja noch absurd schwer dazu. Und dann hast du halt auch einfach, wenn ein Gegner crittet und dann ist plötzlich die Figur weg, die eigentlich nicht in Gefahr schien. Das ist,
ja,
boah,
ja, genau.
Boah.
Ach so, und das kann man noch sagen, dass das Fire Emblem 4 gibt dir als, glaube ich, einziges oder eines der ganz wenigen Fire Emblems die Möglichkeit, bei, also theoretisch Permadeath zu haben, aber faktisch gibt's den Valkyrie Staff und der, den kannst du einmal benutzen, um in deinem Heimatschloss einen bis dahin Gestorbenen wiederzubeleben.
Ah, immerhin. Hm.
Und der kostet 30.000, das heißt, du kannst ihn dann reparieren lassen. Dann kannst du einen zweiten auch holen, aber das ist recht teuer. Und dann hast du halt dieses Metagame, dass du Gold nicht wirklich frei verteilen kannst und vor allem nicht Gegenstände. Das heißt, du brauchst dann einen Stabführenden, also einen Heiler im Prinzip. Es gibt manche, ich glaube, Barden können sowohl Spellbooks als auch Staffs benutzen. Auf jeden Fall brauchst du halt einen, der das überhaupt benutzen darf, damit der das reparieren lassen kann. Und weil sonst darfst du es gar nicht ins Inventar nehmen. Und das ist halt teuer. Und gerade die Staff-Benutzer haben sehr wenige Möglichkeit, Gold zu sammeln. Und dann musst du die entweder gezielt in die Dörfer schicken, die noch nicht vernichtet wurden, um Geld zu sammeln. Oder du kannst zwischen Paaren, also wenn dieses Maternity, wenn das eingetreten ist, dann kannst du zwischen den beiden Verheirateten Geld tauschen. Die haben dann quasi gemeinsame Haushaltsführung.
Aber auch erst dann so deeply in love, das reicht nicht.
Ja, genau. Traue keinem, der ja keinen Ehevertrag wieder hat, genau. Und die letzte Möglichkeit ist der Dieb. Der Dieb darf alles Gold, das er hat, einer beliebigen Figur geben. Das heißt, was du machst, ist, dass du den Dieb halt in die Dörfer schickt. Also auf jeden Fall ist es, ich möchte nicht niemanden langweilen, was ich wahrscheinlich seit 10 Minuten tue, aber es gibt Möglichkeiten, es ist quasi ein interessantes Metagame, dann in einem Kapitel sogar 2 Leute wieder zu beleben, aber die Chance gibt's zumindest. So, jetzt aber zur Vorschau.
Wir sind ja sowieso schon mittendrin, weil wir machen gerade den Momoka, der kommt am Montag und heute kommt auch von mir dann noch ein Angespielt-Bericht, wo ich euch nochmal meine Eindrücke von der Dorfdemo von Resident Evil Village, ja, schildere, euch mitnehme.
Was eigentlich Dorf. Komplett unnötig ist, weil du es gerade schon getan hast.
Dann, ich habe ja die Cutscene ausgespart. Das ist eine echt coole Cutscene.
Okay, dann möchte ich euch morgen ergänzend zu den schon erwähnten Fotos des Monats das Premium-Edi-Kredenzen und viel wichtiger, von Hagen kommt
die Serienliebe zu Nier. Da kommt ja diese Woche auch, ich greife immer vor, diese Woche auch Nier Replicant Version 1.22. Da kommt auch ein Test.
Halt, das ist ja jetzt so nicht, kann ich nicht stehen lassen. Es ist natürlich die großes N, kleines I, kleines E, großes R, Replicant Version 1.22474487139. Also ein bisschen Sorgfalt muss ich dann schon erwarten, auch im Momoka, wenn du noch nicht ganz wach bist, Hagen.
Aber da kommt noch Punkt am Ende, meine ich.
Und auf jeden Fall
das hast du
kommt da der Test von dir am Donnerstag. Was ist denn das Spannende an diesem Remaster? Das sollte man vielleicht noch sagen.
Das Spannende an diesem Remaster ist, es heißt ja schon Replicant, weil in Japan gab es ursprünglich 2 Versionen und wir kennen hier im Westen von dem ursprünglichen Nier für die Xbox damals und die PlayStation nur die eine und jetzt kommt für das Remaster die andere Version mit einem anderen Helden und sie haben das Kampfsystem angepasst. Das soll mehr rangehen an das wunderschöne Kampfsystem von Nier Automata, was mir wirklich exzellent gefallen hat. Das war auf Platinum Games, die können halt Kampfspiele. Und obendrein wurde es auch grafisch aufpoliert. Aber es ist echt ein Spiel, Jörg, wo ich das erste Mal nicht sicher bin, ist das jetzt mehr Remake oder Remaster? Es ist nicht komplett ist so alles vom Grund auf neu, aber sie sind schon noch mal rangegangen ordentlich.
Aber die Sache ist wirklich peinlich. Als ich damals Nier getestet habe, auf der PlayStation war das mit ziemlicher Sicherheit, war mir gar nicht bewusst, dass es quasi die Xbox-Version mit ganz anderen Helden gibt. Oder ich habe die Xbox-Version, das weiß ich gar nicht mehr, aber ich könnte in meinem alten Test nachgucken. Da ist es garantiert vermerkt. Das mache ich mal live.
Ja, aber am besten war es wirklich beides. PS3 und Xbox war diese japanische Xbox-Version.
Ah, jetzt verstehe ich. Und nur in Japan gab es quasi die andere.
Genau, und das war halt der eine Held von der PS3-Version, der war halt mehr so japanisch, ne, junger Typ, bisschen androgyn, und das andere, das war ein kräftiger, aber Typ in seinen 40ern und wie...
Ja, aber der Held heißt doch Nier, also hast du in der japanischen Version einfach nicht den Nier gespielt.
Du kannst ihn ja benennen, also eigentlich, das ist so, wie man am Anfang bei Chrono Trigger eigentlich auch den umbenennen kann, ob der nun Chrono heißt oder anders, aber eigentlich heißt er Nier, genau. Und das ist, in beiden Fällen ist es aber Nier, das ist quasi Paralleldimension. Einmal ist es, es geht ja immer um dieses Mädchen.
Also einmal bist du ja der Vater.
Andere Mal bist du der Bruder.
Ah, dann spielt man also, jetzt habe ich es endlich kapiert, dank deiner sehr meandernden Erklärung. Also in der japanischen PlayStation-Version, die wir hier nie gespielt haben, warst du der Bruder, nicht der Vater.
Und das können wir jetzt nachholen, der Bruder zu sein in dem Remaster-Remake. Da gibt's nämlich wieder auch nur eine Version, und das ist jetzt die mit dem Bruder.
Okay, jetzt habe ich's kapiert. Also ich bin persönlich sehr gespannt auf deinen Test und ob ich das selber spielen soll, weil Nier hat mir damals sehr gut gefallen. Es ist ein ganz seltsamer Mix aus aus Action-JRPG, Grinding, aus Bullet Hell Bosskämpfen, wo man glaubt, man ist in einem Bullet Hell Shooter, in einem nicht scrollenden allerdings. Es gibt Sokoban Abschnitte. Man spielt, zumindest damals spielte man einen ungewöhnlichen, weil für Computerspiele Helden steinalten Helden. Dann gab's Nebencharaktere, weibliche, wo man aber auch gemunkelt hat, ja, vielleicht sind das ja gar keine, ja, weiblichen Helden, die magische Bücher zusammenfalten mit lauter Stimme.
Die dein Begleiter sind, das magische, genau. Buch, also die Party, also, in Nier ist ja schon ganz fantastisch.
Ja, ja, also ganz, ganz toll.
Also ich habe auch starke Gefühle dafür, und deswegen will ich ja am Dienstag, auch bevor der Test kommt, ein Serienliebe machen zu Nier, dass ich da jetzt mal wieder den Bogen schlag. Und da war das mit den beiden japanischen Versionen noch nicht das Letzte. Es gibt so viel kuriose Details und liebenswerte Seiten an dieser Reihe, und da möchte ich mich drüber ausbreiten und euch mitnehmen und euch dann nochmal näher bringen, in Videoform auch, warum ihr euch sehr auf das Nier Remaster theoretisch freuen könnt, wenn es dann gut wird, wenn ihr Nier Automata gemocht habt. Oder JRPGs allgemein mögt.
Also ein echter Liebhabertitel, aber am Donnerstag werden wir dann erfahren, ob das denn in einem Remaster-Make auch noch funktioniert. Weil ein wesentlicher Teil war natürlich auch die Überraschung. Du hast relativ schnell eine Story-Wendung, und dann hast du eben diese Ungewöhnlichkeiten und diese vielen Spielelemente. Und ob sich aber dann so Elemente wie das Fischen immer noch gehalten haben als halbwegs erträglich, das wirst du uns berichten. Und am Mittwoch haben wir auch noch mal eine Beschäftigung mit einem japanisch angehauchten Spiel. Und zwar dachten wir eigentlich, dass Monster Hunter Rise auf Gamers Global so ein bisschen auserzählt wäre. Bei der SDK, ich glaube, das darf man jetzt spoilern, waren wir beide nicht so wirklich begeistert davon. Gleichzeitig hat's
vorsichtig
der,
zu formulieren.
Genau, hat's der Benny sehr gut bewertet mit einer 8.5. Die Aussage war damit im Prinzip, ja Gott, also für Fans, die sich da reinbeißen, ist das toll, aber es hat doch sehr viele Schwächen, gerade im Einstieg. Dazu passt auch perfekt die aktuelle User-Wertung von 9,5. Nach dem Motto, naja, wer es spielt, der findet es halt auch wirklich klasse. Und jetzt hat aber auch der Dennis noch was zu dem Spiel zu sagen. Er fühlt sich nämlich dadurch in den Schulhof zurückkatapultiert um 20 Jahre. Und was genauer damit meint, wird er euch am Mittwoch in einer Kolumne verraten. Aber damit noch nicht genug. Wir haben auch noch den Freitag.
Dort haben wir wieder einen Woschka für euch, natürlich, wo wir auf die Woche zurückblicken.
Wer hat dir denn gelehrt, dass man Ortsbestimmungen mit Dot macht?
Das ist einfach nur Sprachverwahrlosung.
Da werden sie geholfen, oder was?
Ja, siehst du mal, was Werbung mit einem anrichtet, wenn die Eltern immer vor den Fernseher setzen. Und dann ist gut.
Okay.
Du kommst aber zu Sprachverwirrung.
Nicht im Detail wissen, was diese fantastische Persönlichkeit namens Hagen Geritz geformt hat. Ich wollte eigentlich nur, dass du das Stichwort Woschka ausstößt, bevor wir dann zum Highlight des Wochenendes kommen. Und nein, das ist ausnahmsweise mal nicht der Dreierschlag an neuen Battle Brothers Folgen, sondern
ein Twitch-Stream. Ole, ole, wir twitchen wieder, beziehungsweise ich möchte mit euch twitchen am Wochenende, denn es kommt ja noch eine Resi-Demo. Jetzt war ja erst nur das Dorf und jetzt am Sonntag darf man wieder für ganze 8 Stunden oder wie lange es ist, auch ins Schloss. Und da möchte ich euch gern mitnehmen. Da streame ich vom Homeoffice quasi am Sonntag und wir schauen uns zusammen das Schloss an ab 19 Uhr.
Aber es sind keine 8 Stunden im Schloss, sondern man hat ein Zeitfenster von 8 Stunden, wo man die Demo, die wahrscheinlich wieder 29,5 Minuten dauern wird, erleben darf.
Genau, also eine schöne halbe Stunde im Gruselschloss zusammen und dann können wir ja noch ein bisschen unsere Eindrücke austauschen, wie es euch gefallen hat, wie es mir gefallen hat.
Genau, also das ist so ein bisschen ein Versuch mal. Wie können wir twitchen, ohne dass es gleich immer der Mega-Aufwand ist? Also Hagen kommt jetzt auch nicht ins Büro und hat seinen Schnitttechniker neben sich sitzen, sondern Hagen macht das vom, keine Ahnung, Küchentisch aus, Arbeitsplatz zu Hause aus und wird sich dann ein bisschen mit euch noch austauschen. Also einfach mal so einen kleinen, schönen Event, einfach mal gucken, ob das angenommen wird von mehr als 5 Leuten. Und genau. Am Sonntag ab 19 Uhr, sollte man vielleicht noch sagen.
Ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Sonntag 19 Uhr und das habe ich auch der Sonntagsfrage entnommen. Eigentlich, da ging es ja darum, ob euch die Demo reizt. Und klar, da gab es doch eine große Mehrheit von 18%, die sagten, nein, das Hickhack, das ist mir zu viel mit diesen Begrenzungen. Und wann mache ich das und muss ich dann da sein und habe ich die Zeit? Ihr könnt dann gerne mit dabei sein. Wir erleben das zusammen. Und für alle, die da keine Zeit haben, gibt's dann später das auch noch mal als Video on Demand.
Aber auch Battle Brothers ist durchaus lustig. Es ist ja jetzt der neue innere Zirkel bestimmt. Und es gibt wieder eine Frage, wie wir uns verhalten sollen. Und es gab ja auch den ein oder anderen kleinen Aufreger in der letzten Woche. Mal stirbt jemand, der gerade das erste Mal im Kampf eingesetzt wird, sofort. Mal ziehe ich das unsichtbare Königsrüstungskostüm jemanden an und schicke ihn in eine tödliche Schlacht, die er aufgrund meines kleinen Fehlers, das möchte ich jetzt einfach mal zugeben, einfach ohne Rüstung kaum überlebt. Also wir warten mal, was es für neue spannende Situationen gibt, die vielleicht gar nicht so spannend sein müssten. Würde nicht ein beträchtlicher Teil meiner Hirnkapazität fürs Reden draufgehen, statt fürs Spielen. Wobei, ich muss schon sagen, also es ist echt nicht einfach, weil bei dem Spiel kannst du halt leicht Fehler machen. Und obwohl es natürlich rundenbasiert ist, also du hast gar nicht diesen ganzen Skillbereich, aber ich setze mich natürlich schon insoweit da unter einen gewissen Hektikdruck, als ich halt gerade, weil das so ein Rundenspiel ist, wo halt auch minutenlang manchmal einfach ein Inventarscreen zu sehen ist, ich wirklich gucke, dass ich das vorantreibe. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber das ist einfach der Grund, weswegen es dann schon auch mal wirklich dumme Fehler gibt. Weil ich kann nicht schweigen, da minutenlang über Mouse-Over-Texte brüten. Das geht einfach nicht. Also so möchte ich auch. Also es gibt bestimmt 3 oder 4 Perverse bei den Zuguckern, die das gut fänden. Aber das kann ich der breiten Masse nicht antun. Da kommen wir auch nicht voran. Ja, dann haben wir ein Thema, das euch jetzt wahrscheinlich verstören wird. Wir sind auf Instagram.
Jololo. Ich weiß nicht.
Nee, wir hatten das Begeisterter geprobt. Nochmal bitte.
Jolololololo, ich hab es. Wie macht das die Jugend heute? Die macht eigentlich mehr. Also die schreibt lol, aber zuckt mit den Schultern. Das ist, glaube ich, die adäquate Reaktion der Jugend, die ich jetzt mit meinen fast 30 mir vorstelle. Gott.
Genau, und Wir sind jetzt gestartet, nachdem wir zum 1. März den Werkständen noch tatsächlich schon gefunden hatten, was sensationell schnell war, weil wir haben ja erst Ende Januar, Anfang Februar mit der Suche begonnen. Und ich habe das ja auch schon in Fotos des Monats thematisiert. Wir werden diesen Weg jetzt ohne Werkständen weitergehen, aber nicht, weil wir das wollen, sondern weil wir noch den richtigen Werkständen finden müssen. Beziehungsweise sind wir jetzt halt gerade am Überlegen, wie wir da weitermachen, ob es wirklich ein Werkstudent sein muss. Denn der Hauptvorteil des Werkstudenten aus meiner Sicht war, dass jemand vielleicht dann konzeptionell stark ist und uns da ein tolles Konzept zaubert. Und auch, dass er dann in die Redaktion kommt und quasi Stallgeruch mitbekommt. Aber jetzt in Lockdown-Zeiten ist natürlich Letzteres kein Argument. Und da sind wir jetzt gerade noch am Brüten. Wahrscheinlich werden wir jetzt zweigleisig nach Ersatz suchen. Also einmal einfach auf freier Mitarbeitsebene. Sollte sich da übrigens jemand berufen fühlen oder jemanden kennen, den das interessieren könnte, meldet euch. Und glaube ich, zweitens auch nochmal einfach einen anderen Werkstudenten finden. Ich werde ein bisschen mehr dazu schreiben im Edi für die Premium-User und mal gucken, ob wir vielleicht dann in ein paar Wochen da schon Näheres wissen. Aber wir sind jetzt auf Instagram gestartet und wer mag, der möge uns bitte folgen auf Instagram. Wir versuchen jetzt erstmal so etwa ein Posting pro Tag zu machen, wenn es denn was gibt, was wir für Instagram tauglich halten. Und schaut euch ruhig das mal an. Wir heißen gamersglobal.de und followt uns, wenn ihr einen Instagram-Account hat. Wir würden uns sehr freuen.
Und damit haben wir auch schon direkt eine User-Frage beantwortet, die auch schon aufkam, die wir aus Gründen auch ein bisschen geschoben hatten. Und dann direkt weiter zur nächsten User-Frage, oder was sagst du, Jörg?
Ja, gute Idee.
Und zwar fragt Richard, was ist aus dem angekündigten Monster Hunter Rise Guide geworden? Kommt der noch auf die Webseite?
Nee, also wenn etwas nicht erscheint, das wir mal geplant hatten, dann erscheint es nicht mehr. Also wir wurden immer mal wieder auch kritisiert, wie wir unsere Vorschau nie einhalten. Das stimmt aber nicht, beziehungsweise wir haben uns da, glaube ich, sehr verbessert. Aber manchmal verschieben sich einfach Dinge. Und dann gibt es aber quasi einfach einen neuen Termin. Wenn es aber dann keinen neuen Termin gibt, dann kann man das getrost als auf ewig verschoben betrachten. Hintergrund war einfach, ich glaube, das darf ich sagen, das sollte der Benjamin für uns machen. Und dem ging es da einfach nicht gut. Und der hat dann von sich aus gesagt, sorry, ich schaffe das nicht. Und den dann ein paar Wochen später zu machen, macht auch keinen Sinn mehr, weil wir ja als kleine Webseite wirklich nur die Chance haben, dass wir Themen besetzen, die sonst keiner besetzt. Oder dass wir Themen, die alle besetzen, sehr schnell und sehr gut machen. Das ist uns gelungen beim Cyberpunk 2077 Guide, der fantastische Abrufzahlen mittlerweile gesammelt hat. Aber da jetzt noch ein Monster Hunter Rise Guide nachzuschieben, das wäre wirklich rausgeschmissenes Geld.
Der Rico66 fragt, es gibt bereits den ein oder anderen VR-Test. Habt ihr eventuell geplant, hier mal eine Offensive zu starten, um mehr VR-Tests zu bringen? Eventuell kann man so auch neue User auf die Seite bringen. Ich frage mich gerade spontan, ob man eine Offensive überhaupt machen könnte, weil jetzt nun nicht dauernd super interessante VR-Spiele herauskommen.
Ja, also das wurde ja auch von einem anderen User im Prinzip schon so ein bisschen beantwortet. Das ist auch meine Meinung, dass ich nicht glaube, dass wir mit VR unbedingt die Massen auf die Website bekommen. Und wie so oft, das gilt aber für vieles, was wir machen, gibt es natürlich da schon Spezialisten, die nichts anderes machen, denen ich aber gerade auch mein Beileid senden möchte, weil so wahnsinnig viel Spannendes kommt da einfach nicht raus. Klar, die Leute, die dann so Spezialwebsites machen, die saufen sich das Thema schön und berichten über minutiöse Patch-Updates bei irgendwas. Aber im Prinzip war unsere VR-Offensive, ist ja schon in den letzten Jahren gelaufen. Und wir haben jedes aus unserer Sicht größere VR-Spiel vorgestellt. Wir haben im Zuge von Quest und Rift S haben wir doch eine Weile lang da relativ Power gegeben. Und wir haben vor einem Jahr, mittlerweile ein bisschen länger schon her, haben wir natürlich in Form von Hagen nochmal viel Aufwand und in Form einer, wie haben wir es genannt, Stunde des Kritikers von mir auch, sofort nach Release, mit dem ja auch sehr schönen Half-Life Alice.
Alex.
Alex, Entschuldigung, nicht Alice, sondern Alex. Aber wir haben weder bei den Abrufen auf diese Inhalte noch sonst das Gefühl, dass das VR-Thema wirklich rennt. Und insoweit wird es keine Offensive geben, mit was denn auch. Aber wir werden jederzeit spannende Einzeltitel, die uns auffallen, werden wir natürlich gerne weiterhin vorstellen. Dann kommen natürlich auch so Sachen, die wirklich schöne, nach allen Daten, Quest 2 gibt es nicht offiziell in Deutschland zu kaufen, aus den bekannten Gründen. Ja.
Und da war jetzt aber auch die große Ankündigung, dass Resident Evil 4 VR, wo halt wirklich diese PlayStation 2 und GameCube oder halt von mir aus diese hochgemasterten für PS4 Assets sind, aber naja.
Nee, also das ist einfach, ich finde es schade, weil ich war ja durchaus auch aus Privatinteresse durchaus da ein bisschen auch sogar der Treiber in der Redaktion. Aber wenn halt nichts kommt, wisst ihr, wir kriegen immer noch, und wir haben auch einen kostenlosen Presseaccount, das heißt, die ganzen Quest-Sachen kriegen wir, die Rift-S-Sachen kriegen wir. Aber es lohnt echt aus meiner Sicht die Beschäftigung im größeren Rahmen nicht, wenn ich dann gucke, was die Abrufe damit machen. Naja. Also das als Antwort, das heißt nicht, dass wir es nicht ernst nehmen. Es wurde ja eine PSVR 2 angekündigt, vielleicht kommt damit dann der Durchbruch. Ich glaube eher, das wird so ein Thema sein, das nebenher läuft, bis irgendwann nochmal ein Gezeitenwechsel, eine transformative Veröffentlichung kommt, die das Thema einfach weniger nervig macht.
Wenn erstmal der Komfort wirklich also passt, ne, dass die Leute das schnell aufziehen können und reinsteigen können.
Ich sag's seit mittlerweile Jahren, eine Skibrille, die ich überziehe und dann spiele ich los, was die Quest im Ansatz ja schon sein will, aber halt auch noch nicht ganz ist, also weder von der Einfachheit und der Instantmäßigkeit her, noch vom Komfort und halt erst gar nicht von der grafischen Qualität, aber wie gesagt, die Quest scheint mir da in die richtige Richtung am ehesten zu gehen. Und dann wird das auf einmal vielleicht transformativ sein und 3 Jahre später spielen wir alle nur noch mit einer Brille. Keine Ahnung, aber der Zeitpunkt ist noch nicht da.
Ja, wenn es nach Gabe Newell geht, ist wahrscheinlich die Brille dann zu spät und dann hauen wir uns eh schon endlich wie Cyberpunk so ein Kabel in den Nacken und dann wachen wir nie wieder auf. So, Elrod fragt, gibt es noch eine Kopie von Jörgs selbstprogrammierten Adventure? Wenn ja, welches Spendenziel muss bei der nächsten Aktion erreicht werden, damit er es veröffentlicht?
Also ich habe zwar auch Adventures programmiert, aber was du, glaube ich, meinst, sind eher meine Postspiele. Und die gibt es noch auf einer Amiga-Festplatte und Amiga-Backup 3,5 Zoll-Disks. Aber da das Ganze ja ein Spiel war, das aus dem handschriftlichen Abgeben von Befehlen beruhte, bringt das, selbst wenn ich es nochmal zum Laufen bringen würde, glaube ich, nicht mehr so viel. Und ich glaube auch, mir ist dann just das Panhellas ist mir gecrashed und darum habe ich es dann auch sein lassen. Das ließe sich bestimmt nochmal irgendwie zum Leben erwecken, aber nur mit viel Aufwand, den ich schon vor 20 Jahren mir nicht mehr machen wollte, als das passiert ist, nachdem ich ein paar Monate bei der PC Player war. Und dann habe ich das Ganze auch aufgegeben. Falls du doch ein Adventure meinen solltest, ich habe da tatsächlich ein paar programmiert, aber halt nie fertig. Das heißt, da gab es dann nie ein fertiges Spiel. Man konnte halt ein bisschen durch Räume laufen und das ist, glaube ich, nach wie vor ein World-Exclusive, was es nie in einem Adventure tatsächlich gab. Was ich aber programmiert hatte, was auch überhaupt nicht kompliziert ist, du konntest von einem Raum in einen anderen reinschauen, um zum Beispiel da zu sehen, ob da einer der sich bewegenden NPCs drin ist. Also ob es gefährlich wäre, in den Raum reinzugehen.
Ah, einfach mal rüberlinsen, okay. Early Access, Jörg. Early Access. Das ist das Zauberwort heute. Die abschließende Frage von Drapondur. Wird es einen Test zu Returnal geben? Da können wir sagen.
Ja, und es ist auch aktuell eine SDK dazu geplant. Ja, dann sind wir am Ende dieses Podcasts und ich sage zum Hagen ein freundliches Leg dich wieder hin.
Mach's gut, Jörg.
Ciao.
Ciao.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.